Hallo Niklas Franzen, ich möchte jetzt mit dir sprechen über einen Polizeieinsatz, der am vergangenen Donnerstag in Rio in der Favela Jacarezinho stattgefunden hat und der zu mittlerweile 29 Toten geführt hat. Mit dir sprechen möchte ich gerne über die gesellschaftlichen Umstände, die zu solchen Polizeieinsätzen führen, aber eben natürlich auch über die Resonanz und den Umgang mit diesem Polizeieinsatz jetzt. Bevor wir anfangen, kannst du vielleicht nochmal darüber sprechen, was da an diesem Donnerstag passiert ist und auch ein Stück weit sprechen über den Kontext, in dem das stattgefunden hat. Also was für verschiedene Parteien waren an diesem Einsatz möglicherweise auch beteiligt?
Ja, also am Donnerstagmorgen dieser Polizeieinsatz stattgefunden in der Favela Jacarezinho. Die liegt im Norden von Rio. Dort leben rund 40.000 EinwohnerInnen. Die Polizei ist da wirklich schwer aufgerüstet hingezogen. Also es waren rund 200 bewaffnete Polizeibeamte, die hatten Scharfschützen dabei, da waren ein Hubschrauber im Einsatz. Und das angebliche Ziel dieses Einsatzes war es, Haftbefehle durchzusetzen gegen Mitglieder des der Drogengang Rotes Kommando, die diese Favela kontrollieren im Prinzip. Dieses Rote Kommando soll in mehrere Mordfälle verwickelt sein, die sollen Kinder für den Drogenhandel rekrutiert haben und die sollen auch mit Drogen dealen. Es gibt Spekulationen darüber, warum das so aus dem Ruder laufen konnte. Eine Spekulation ist, dass ein Polizist relativ früh erschossen wurde und dass es im Prinzip danach zu Rachemorden der Polizei kam. Also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, in diesen Favelas steht die Polizei schwer bewaffneten Gangs gegenüber. Die sind zum Teil wirklich auch hoch aufgerüstet. Die haben zum Teil Panzerwerfe, die haben ihre Viertel mit Barrikaden geschlossen. Aber natürlich ist es total wichtig, sich da auch die Gründe anzugucken, warum sich Kinder entscheiden, Drogen zu verkaufen und sich Maschinengewehr umzuschnallen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, wie das von auch bestimmten Seiten manchmal passiert, auch vielleicht gegen diese Romantisierung dieser Gangs vielleicht ein bisschen gegenzuhalten. Jetzt vielleicht nochmal zu dem Tag. Die Polizei ist da rein, dann gab es einen relativ frühen Schusswechsel und Bewohner und Bewohnerinnen berichten jetzt wirklich von sehr schweren Menschenrechtsverletzungen. Also es soll regelrechte Hinrichtungen gegeben haben. Es sind mehrere Opfer wurden, das sind Aussagen von Angehörigen, die sollen erschossen worden sein, nachdem sie sich ergeben hatten. Also waren unbewaffnet, deshalb wird von Hinrichtungen gesprochen. Und auch mehrere Bewohner und Bewohnerinnen dieser Gemeinden beklagen schwere Menschenrechtsverletzungen. Also sollen Polizisten in Häuser eingebrochen sein, sie sollen Zeugen attackiert haben und sie sollen auch Handys beschlagnahmt haben.
Dieser Polizeieinsatz, der hat ja über die Grenzen von Rio de Janeiro hinaus für Aufsehen gesorgt, auch in Deutschland. Wie wird denn gerade in der brasilianischen Gesellschaft auf diesen Polizeieinsatz geguckt und was für Resonanzen hat der dort ausgelöst?
Ja, total unterschiedlich. Also von rechten Medien oder von rechten sensationalistischen Medien, die es einige gibt in Brasilien, wo dieser Polizeieinsatz bejubelt. Die beteiligten Polizisten werden als Helden gefeiert. Mittlerweile hat sich auch Präsident Jair Bolsonaro geäußert. Er hat erstmal den Polizisten natürlich gratuliert und hat jetzt alle Toten als Dealer klassifiziert, obwohl überhaupt noch nicht geklärt ist, ob alle Opfer Teil der organisierten Verbrechens waren. Auf der anderen Seite kann man schon sagen, dass jetzt dieser Fall relativ große Wellen geschlagen hat. Der wurde relativ breit in Brasilien thematisiert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Todeszahl so hoch ist. Also es sind, wie du schon meintest, es sind jetzt 29 Menschen gestorben. Das ist selbst für Verhältnisse in Rio ist das relativ hoch. Das ist der blutigste Einsatz in der Geschichte der Stadt. Aber man muss leider dazu sagen, ja, das ist ein grausamer und wirklich menschenverachtender Fall, der da geschehen ist. Aber leider sind solche Einsätze keine Neuheit in Brasilien. Und es ist davon auszugehen, dass auch sowas immer wieder passiert.
Wie ist es überhaupt zu diesem Polizeieinsatz gekommen? Eigentlich hatte doch der oberste Gerichtshof solche Polizeieinsätze zumindest für den Zeitraum der Pandemie erstmal ausgesetzt.
Ja, das ist richtig. Es gab im letzten Jahr gab es ein Urteil vom obersten Gerichtshof, die Polizeieinsätze während der Pandemie zu verbieten, beziehungsweise sie nur in absoluten Ausnahmesituationen zu gestatten. Und das ist jetzt genau die Frage, die sich viele Leute stellen. War das jetzt genau so eine absolute Ausnahmesituation oder nein? Die Polizei sagt selbst, sie haben sich an alle Vorgaben des obersten Gerichtshofs gehalten. Sehr viele JuristInnen sagen, dass es nicht so war. Und das sind genau jetzt, es gibt unterschiedliche Einschätzungen. Das muss jetzt in den nächsten Tagen und Wochen geklärt werden.
Ich würde mit dir gerne nochmal auch über den gesellschaftlichen Kontext sprechen, in dem dieser Polizeieinsatz stattgefunden hat. Du hast ja gerade schon beschrieben, in diesen Vierteln herrschen dann eben auch bestimmte Kartelle, die selber auch bewaffnet sind und die auch gewalttätig sind. Gleichzeitig gibt es eine Polizei, die extrem hochgerüstet ist. Ich musste, als ich zum ersten Mal von diesem Massaker, wenn man es so nennen möchte, gehört habe, musste ich an diesen Ausspruch denken, der in Brasilien relativ gängig ist: Nur ein toter Bandit ist ein guter Bandit. Was ist das für eine Situation, aus der heraus in Brasilien immer wieder solche Einsätze stattfinden können?
Ja, ich glaube schon, dass es man sagen kann, dass es einfach einen herrschenden Diskurs gibt. Wie du schon gerade meinst, ist ein guter Verbrecher ist ein toter Verbrecher, der von bestimmten Medien, von bestimmten Politikern und auch von bestimmten Teilen der Gesellschaft einfach befeuert werden. Also man muss vielleicht dazu sagen, Bolsonaro hatte im Wahlkampf 2018 angekündigt, Verbrecher erschießen zu lassen, also der Präsident. Er kämpft gerade dafür für eine Gesetzesinitiative, die tötenden Polizisten Straffreiheit verspricht. Also man muss sagen, das steht schon alles in einem Kontext. Und bei diesen Polizeieinsätzen und bei der Repression gegen arme Gemeinden gibt es auf jeden Fall auch eine klar rassistische Komponente, weil in diesen Gebieten vor allen Dingen AfrobrasilianerInnen leben. Also ich glaube, da kommen verschiedene Konflikte, die auch in der brasilianischen Gesellschaft ausgetragen werden, kommen dort zusammen. Man muss aber trotzdem sagen, ja, so also weil ich ja gerade irgendwie auch über Bolsonaro geredet habe, man muss auf jeden Fall auch die Bundespolitik in die Verantwortung nehmen, aber diese Praxis der Polizeieinsätze oder diese Sicherheitslogik, die dazu führt, dass es so viele Tote in Brasilien gibt, das ist eine Praxis, die schon viel älter ist, als Bolsonaro ist, und das ist wirklich eine gängige Praxis, die sich schon in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer beobachten lassen. Das Hauptproblem der Polizei ist sozusagen, dass Polizisten und Polizistinnen ausgebildet werden in der Kriegslogik. Das hat einfach viel an sich mit der Ausbildung zu tun, aber natürlich auch mit den himmelschreienden sozialen Ungleichheiten in Brasilien und mit auch extrem militarisierten Gesellschaften.
Jetzt gibt es ja immer wieder auch einen Zusammenhang zwischen der Polizei in Rio, Milizen, die teilweise auch aus der Polizei herauskommen, und dann aber auch Verbindungen zur Politik, zum Beispiel auch zu Bolsonaro. Vielleicht das bekannteste Todesopfer von dieser Connection ist Marielle Franco, die ermordet wurde von einer solchen Miliz. Welche Rolle spielt das in diesen Auseinandersetzungen?
Ja, vielleicht muss man noch kurz erklären, was überhaupt die Milizen sind. Das sind Gruppen, die sich im Prinzip aus ehemaligen oder noch im Dienst befindlichen Polizisten, also ich glaube, das braucht man nicht gendern, das sind fast alles Männer, Polizisten, aber auch Gefängniswärter, zum Teil auch Feuerwehrleute, die sich zusammengeschlossen haben und jetzt einzelne arme Territorien in Rio mit Waffengewalt kontrollieren. Mittlerweile kontrollieren diese paramilitärisch organisierten Milizen mehr Territorien als die Drogengangs, und wie du schon gesagt hast, die haben wirklich beste Verbindungen in die Politik, also vor allen Dingen zu rechten Politikern und Politikerinnen. Der Fall Marielle Franco ist wahrscheinlich der bekannteste Fall. Die wurde vermutlich, also höchstwahrscheinlich von Milizen ermordet. Was interessant ist natürlich jetzt in dem Kontext, wenn wir jetzt gerade über diesen Polizeieinsatz in Jacarezinho diskutieren, die Häufigkeit von Einsätzen der Polizei in Gebieten, die von Drogengangs kontrolliert werden, und die Häufigkeit, wie das in Gebieten ist, wo die Milizen herrschen. Also es gibt in der Regel so gut wie keine Einsätze in Gebieten, in den Milizengebieten, und das zeigt, wie eng Sicherheitsstrukturen mit diesen Milizen zusammenarbeiten und wie eng das alles verflochten ist in Rio.
Wir haben ja gerade über Marielle Franco gesprochen, ein Bild in Rio von schwarzer feministischer Selbstorganisierung und auch Empowerment gegen die herrschenden Verhältnisse dort. Und du hast es ja am Anfang des Interviews auch schon angesprochen, auch diese Drogenkartelle, die sind ja nicht sind keine Helden, sind irgendwie nicht positiv. Wie sieht denn so eine Selbstorganisierung in den Favelas aus? Zum einen gegen die Gewalt von Polizeieinheiten, aber auch gegen die Unterdrückung oder die Gewalt von Drogenkartellen, die dort ja auch vorhanden ist.
Ja, in diesen Communities gibt es auf jeden Fall eine Tradition der Selbstorganisierung. Das hat auf jeden Fall, das ist eine Folge der staatlichen Abwesenheit in diesen Gebieten. Also es gibt eigentlich in jeder Favela gibt es sowas wie eine BewohnerInnenvereinigung, wo sich die Menschen wirklich, ja, wo sie zusammenkommen und im Prinzip sowas wie so eine Bürgerinitiative oder so, auch wie so eine Lokalverwaltung selbst auf die Beine gestellt haben. Im Fall von Jacarezinho war es jetzt, dadurch, dass es auch medial relativ hohe Wellen geschlagen hat, gab Proteste, also nicht nur in Jacarezinho, sondern auch in anderen brasilianischen Städten. Ich glaube auch, dass dieser Fall so viel Aufmerksamkeit erhalten hat, zum einen wegen der hohen Todeszahl, also 29 Menschen, die getötet wurden, aber auch damit zu tun hat, dass mehrere prominente Menschen auch aus Jacarezinho kommen, wie zum Beispiel David G. Miranda, das ist der Ehemann von dem ja sehr populären oder sehr bekannten US-amerikanischen Journalisten Glenn Greenwald, oder auch ein sehr bekannter Anwalt, kommt auch aus Jacarezinho und die dem Ganzen, glaube ich, auch nochmal so einen gewissen Push gegeben haben. Du hast ja gerade so ein bisschen noch was über die Selbstorganisierung gefragt, wie das alles vonstatten geht. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, es gab einzelne Proteste, die aber noch sehr lokal beschränkt sind. Und meine Einschätzung ist so ein bisschen, oder meine Beobachtung ist, dass die traditionelle Linke Angst hat, bestimmte Themen anzugehen. Und dort zählt auf jeden Fall auch Sicherheitspolitik zu. Also man hat im Prinzip Angst, dieses Narrativ der Rechten zu bestätigen, also als Verbrecher gebrandmarkt werden, und geht im Prinzip den Rechten damit auf die Falle. Also bestimmte Themen wie Sicherheitspolitik, Liberalisierung von Drogen, auch die ganze Thematik Gefängnis, ist einfach eine sehr, sehr schwierige Debatte in einem Land wie Brasilien. Und das führt häufig dazu, dass Favelas alleingelassen werden und dass außer viel Empörung in den sozialen Medien oft nicht mehr passiert und dass sich der Status quo deshalb auch nicht ändern wird wahrscheinlich. Insgesamt muss man das aber natürlich auch in dem Kontext der Politik in Brasilien sehen und ich würde den aktuellen Zustand der Linken als relativ desaströs einschätzen. Also sie ist sehr orientierungslos, man weiß gerade nicht, wie man gegen die Bolsonaro-Regierung vorgehen kann und man ist natürlich halt auch durch die Pandemie gelähmt. Also es ist eine sehr schwierige Situation und einen wirklichen Ausweg sehe ich da gerade noch nicht. Also man muss wirklich rechnen, dass sowas wie Jacarezinho immer wieder passieren wird. Vielleicht nochmal so einen Punkt zur Rezeption des Ganzen. Also es gibt einen Philosophen aus Brasilien, Philosophen und Juristen, der sehr viel sich mit dieser Thematik Polizei, Polizeigewalt, Genozid in Anführungszeichen an der schwarzen Bevölkerung auseinandersetzt. Der sagt, in Brasilien gibt es sowas wie eine Naturalisierung des Todes. Also man hat sich einfach schon so sehr an den Tod von armen schwarzen FavelabewohnerInnen gewöhnt, dass dieses große Sterben, dieses alltägliche große Sterben ja kaum noch höhere Wellen schlägt.